Da treffen sich ein Franzose, ein Österreicher und ein Schweizer. Da sagt der Franzose, also bei uns ist es so, da bringt der Storch die Kinder. Da sagt der Österreicher, bei uns ist es so, da gibt es ein Mandel, da gibt es ein Weiberl und so entstehen bei uns die Kinder. Dann sagt der Schweizer, bei uns ist es von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Das ist der sogenannte Kantönligeist. Die Schweizer und auch die Schweizer Züge, die sind immer pünktlich. Auf die Sekunde pünktlich. Ja, 30-sekündige Verspätungen, die werden sogar durchgesagt und ein Grund wird genannt. In Österreich, wenn man pünktlich ist, dann wird man komisch angeschaut. Was ist denn los mit dir? Ja, alles innerhalb von 5 Minuten, das reicht bei weitem. Ja, manchmal ist man sogar später unterwegs als wie 5 Minuten, weil auf dem Weg hat der Österreicher noch ein Wirtshaus gefunden und da hat er noch einen Schnitzel gegessen. Ja, in Österreich ist es so, dass man, wenn man so ein bisschen einen Bauch hat, dann wird dazu Schnitzelfriedhof gesagt. Also ihr merkt, da gibt es so ein bisschen Witze, die man macht über die Schweizer, aber auch über die Österreicher. Das sind so nationale Marotten vielleicht, so nationale Eigenheiten, die ein bisschen lustig sind, aber die doch vielleicht ein bisschen ein Körnchen Wahrheit drinnen haben. Oder? Und auch wenn wir jetzt noch viele, einer geht noch, ganz im Osten von Österreich ist das Burgenland. Und das Burgenland, das ist bekannt dafür, dass da die Leute etwas langsamer denken. Ja, die sind nicht die schnellsten. Und da ist die große Frage, was ist das? Es springt von Baum zu Baum, ist weiß und ja, springt da herum. Was ist das? Das ist ein burgenländischer Arzt beim Zeckenimpfen. So wie diese nationalen Marotten in Österreich und der Schweiz, da könnte man jetzt ganz viel nennen, gibt es die auch, und das hat vorher der Kurdin schon angedeutet, in Kreta. Im 7. vorchristlichen Jahrhundert hat ein Gelehrter aus Kreta, der hat Epimenides geheißen, Folgendes gesagt: Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist ein Kreta selber gewesen, ein eigener Prophet, wird es hier im Titusbrief im 1. Kapitel im 12. Vers zitiert. Und Paulus selber sagt dann, dass er recht hat mit dem, was dieser Epimenides sagt. Dass die Kreta Lügner sind, böse, wilde Tiere und faule Bäuche. Was für ein Zeugnis über eine Gesellschaft auf einer so einer Insel. Was ist Kreta? Kreta liegt im Mittelmeer, ja, ist eine große Insel und Paulus war sogar einmal im Rahmen von seinen Reisen auf dieser Insel, mindestens 2-mal wahrscheinlich, hat er diese Insel Kreta besucht. Diese Insel Kreta, die hat eine Länge von 250 Kilometer, ja, ist eine recht große Insel, 60 Kilometer von Nord nach Süd, hat eine Fläche von 8.261 Quadratkilometer und da gibt es Berge, die gehen bis 2.500 Meter fast hoch. Und ungefähr im ersten nachchristlichen Jahrhundert, da wo der Titusbrief, den wir uns da gemeinsam anschauen wollen, geschrieben wurde, hat diese Insel eine Bevölkerung von 250.000 gehabt. Und da hat es auf der einen Seite Einheimische gegeben, das waren Nachfahren der sogenannten minoischen Kultur, habt ihr vielleicht einmal gehört, minoische Kultur. Die haben da über Jahrtausende verschiedene Kultstätten gehabt, Tempel gebaut und dann hat es abwechselnd Eroberungen gegeben von den Römern, von den Griechen und zum Zeitpunkt des ersten nachchristlichen Jahrhunderts war das eine römische Provinz, ja, wurde von Rom aus regiert. Und hat eine Mischbevölkerung dementsprechend gehabt. Es hat diese einheimische Bevölkerung gegeben, Römer gegeben, Griechen gegeben und es hat auch eine gar nicht so kleine Gruppe gegeben von Juden, die auf dieser Insel gelebt haben. Wir haben uns in den letzten paar Monaten immer hier am Mittwoch zweiwöchentlich getroffen und haben den Titusbrief studiert. Und dieser Titusbrief ist adressiert von Paulus geschrieben an den Titus, der sich auf dieser Insel Kreta im ersten nachchristlichen Jahrhundert, ungefähr größenordnungsmäßig 60 nach Christus, befindet. Und was ich jetzt versuche heute zu machen, kurz zusammenzufassen, betone kurz zusammenzufassen, was wir in diesen 6 Abenden, wir waren da immer 2 Stunden unterwegs, also wenn man das zusammenzählt, sind es 12 Stunden nur, was wir gemeinsam waren und jeder hat für sich dann auch noch gelesen, das jetzt kondensiert in einer halben Stunde versuche ich jetzt das unterzubrechen, damit auf der einen Seite für die, die dabei waren, das noch einmal eine kurze Zusammenfassung ist und für alle anderen, ja, dass sie auch wissen, was wir da so gemacht haben und vielleicht in Österreichisch würde man sagen, einen Guster kriegen, ja, fürs nächste Jahr, wo wir sowas Ähnliches wieder machen wollen. Wer war dieser Titus eigentlich? Der Titus, das war ein Grieche, der sich zum Christentum bekehrt hat. Und der Paulus war sein geistlicher Vater. Der hat ihn als echtes Kind bezeichnet, nach unserem gemeinsamen Glauben. Der Paulus hat ihn auch nach Jerusalem mitgenommen, war also ein Reisegefährte des Paulus. Und weil er Grieche war, war er auch nicht beschnitten. Und das war eine große Auseinandersetzung in der damaligen Zeit, das werden wir auch im Titusbrief sehen, inwiefern, dass die jüdische Religion, Jesus Christus war Jude, inwiefern die jüdische Religion eine Bedeutung gehabt hat für das neue aufkeimende Christentum. Und da ist jetzt ein aus dem Heidentum, aus der griechischen Religion sich bekehrter junger Christ, dieser Titus, der ihm nicht beschnitten war und das eine gewisse Diskussion mit sich gebracht hat, das kann man im Galaterbrief nachlesen. Dann lesen wir auch, dass der Paulus den Titus im 2. Korintherbrief als mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter bezeichnet. Und er hat auch den Titus nach Korinth gesandt und dem Paulus von dort Nachricht zurückgebracht über die Wirkung von seinem ersten Brief. Damals hat es noch keine Telefone und keine Mails und andere Möglichkeiten gegeben. Da hat es Boten gegeben und der Titus war ein verlässlicher und vertrauensvoller Mitarbeiter von Paulus, der den Paulus mit Informationen ausgestattet hat. Der Titus wurde von Paulus auch damit beauftragt, die Sammlung für die armen Gläubigen in Judäa zu Ende zu führen. Das heißt, er war nicht nur vertrauenswürdig, was Informationen angeht, sondern auch was Geld angeht. Der hat Summen mit sich transportiert auf seinen Reisen, die der Paulus ihm anvertraut hat. Und in einer Reise hat der Paulus den Titus auf Kreta zurückgelassen, um Dinge in Ordnung zu bringen, die noch nicht in Ordnung waren. Und zwar hat es da in verschiedenen Städten, da hat es eine Großzahl, Dutzende von Städten gegeben auf dieser Insel Kreta. Und in jeder von diesen Städten hat es Gemeinden gegeben oder in vielen. Und da hat es noch Älteste gebraucht, die eingesetzt werden sollten in den Gemeinden. Und das war der Auftrag des Titus. Er war nicht zu Hause auf Kreta, er war nicht dauerhaft dort dort gelebt, sondern er war zeitweise dort und andere Mitarbeiter haben ihn dann abgelöst. Und nach seinem Aufenthalt in Kreta war Titus dann nach Dalmatien weitergereist und hat den Paulus auch weiterhin bei seinen Reisen begleitet. Das war der Titus, der war ein junger Mann, ein junger Mitarbeiter des Paulus, ein eifriger und treuer Diener der Gemeinden, so wie er auch bezeichnet. Dieser Epimenides, das war ein Gelehrter der Zeit damals, Paulus zitiert ihn auch in Apostelgeschichte 17, interessanterweise einmal, ein weit gereister, der war auch in Athen mitunter und hat dort seine Weisheiten und Überlegungen kundgetan. Und er hat das tatsächlich gesagt, Kreter sind immer Lügner. Er war selber aus Kreta, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. So hat er seine eigene Bevölkerung, seine eigenen Insel charakterisiert. Und da gibt es einen interessanten Aspekt, weil das ist eigentlich ein Paradoxon. Und da gibt es einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Nicht? Wenn ein Kreter sagt, dass Kreta immer Lügner sind, sagt er dann die Wahrheit. Und über das gibt es einen Eintrag, der hat von Bertrand Russell über verschiedene andere Philosophen, haben sich hier gemeinsam Gedanken gemacht, wie man dieses Paradoxon auflösen kann. Aber trotzdem, wenn man jetzt in einer Gesellschaft, stellt euch mal eine Gesellschaft vor, wo man davon ausgehen muss, dass das Gegenüber lügt. Wo man davon ausgehen muss, dass das Gegenüber es nicht gut mit dir meint, sondern ein böses, wildes Tier ist. Wo man davon ausgehen muss, dass das nicht jemand ist, der fleißig versucht, in der Gesellschaft mit anzupacken, sondern der ein fauler Bauch ist. Und das die Gesellschaft als Ganzes ausmacht. So wie ich vorher so vielleicht ein bisschen witzelnd über die Österreicher und die Schweizer das so ein bisschen gesagt haben, das war die Charakterisierung der Kreta, aber sogar von jemandem aus Kreta selbst. Und das sehen wir auch in der Weltliteratur. Jetzt auch wieder, um bei Österreich und der Schweiz zu bleiben. In Österreich gab es da den Thomas Bernhard, ja, der dafür bekannt war, ein Nestbeschmutzer zu sein, indem wie er seine Bücher geschrieben hat, weil er mit Österreich und den Österreichern einfach nicht konnte. Und auch Ähnliches gibt es in der Schweiz, ne, Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt, ne, die sind bekannt dafür, dass sie nicht zurückgehalten haben in ihren literarischen Werken über die Schweiz und über die Schweizer an sich. Und ähnlich haben wir hier einen Intellektuellen, wenn man so will, aus Kreta, der kein Gutes an den Kretern lässt und sie als Lügner, als böse wilde Tiere und faule Bäuche bezeichnet. Der Paulus ist unterwegs gewesen bei verschiedenen Missionsreisen. Die erste Missionsreise hat da in Kleinasien eine Runde gemacht. Dann die zweite Missionsreise ausgehend, die erste aus Antiochia, die zweite Missionsreise aus Jerusalem über Antiochia, geht dann nach Kleinasien und dann tatsächlich das erste Mal aufs europäische Festland, nach Griechenland, Philippi, Amphipolis, Thessalonich, Beröa und schließlich nach Athen, um dann länger in Korinth zu bleiben, die Strecke dann wieder zurück über das Schiff nach Jerusalem. Die dritte Missionsreise, um diese ganzen Gemeinden, die da gegründet wurden, wieder zu besuchen und schließlich dann die gelbe Route hier, die Reise des Paulus, weil er sich als römischer Staatsbürger auf den Kaiser beruft in seiner Anklage, wo er dann über Kreta nach Rom kommt und es endet in Apostelgeschichte 28 in einem Hausarrest in Rom. Paulus kommt dann wieder frei und wird sehr wahrscheinlich aus Rom wieder einige Reisen gemacht haben in die Gemeinden, wo er die ersten drei Missionsreisen auch gemacht hat. Aber unter anderem wird er wahrscheinlich auch in Kreta vorbeigekommen sein und hat da auf diesem Weg den Titus zurückgelassen. Und jetzt, wenn wir diese Eigenschaften von den Kretern uns noch einmal vergegenwärtigen, dass Kreter Lügner sind, und wir haben dann bei unserem Bibelstudienabend mit dem ersten Kapitel angefangen, und wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und dann fangen wir mit den ersten Versen vom Titus an. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Das ist jetzt der Paulus, der sich beschreibt, und dann in Vers 4, Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Und etwas später im Kapitel lesen wir dann noch von jüdischen Fabeln und Gebote von Menschen, die die Irrlehrer verbreiten, die sich von der Wahrheit abwenden. Noch offensichtlicher kann man den Kontrast nicht machen. Die Kreter werden als Lügner bezeichnet. Und das bedeutet, das sind Menschen, die nicht zuverlässig sind, die nicht wahrhaftig sind, die sich verbiegen, vielleicht sogar Heuchler sind, die nicht echt sind. Und Gott wird in diesem Kapitel dargestellt als der Gott, Gott Vater, der nicht lügt. Manche Übersetzungen sagen auch, der nicht lügen kann, auf dessen Verheißungen wir uns verlassen können. Und was soll die Gemeinde machen? Und das ist in den Versen 5 bis 9, das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Der Titus soll in den verschiedenen Gemeinden Älteste einsetzen und in diesen Versen werden die Qualifikationskriterien für die Ältesten dargelegt. Und was sollen die sein? Die sollen wahrhaftig sein. Das sind Leute sein, die echt sind und nicht verlogen. Das sollen Leute sein, die auch in der Lage sind, weil sie charakterlich integer sind, ihr Lehrer, die die Unwahrheit sagen, die Lügen, die verführen, zurechtzuweisen mit der Wahrheit. Seht ihr, wie der Paulus hier mit diesem Thema spielt? Der Epimenides, der sagt, die Kreter sind Lügner, aber Gott, der nicht lügen kann, der verlässlich ist, der die Grundlage ist für die Charaktereigenschaften von den Ältesten, die integer und wahrhaftig sind und die dann die Lügner und falschen Lehrer zurechtweisen mit einer gesunden Lehre. Und wie wir diesen Pattern, dieses Muster erkannt haben, sind wir dann zum zweiten Kapitel übergegangen. Und da geht es um faule Bäuche. Faule Bäuche, das sind Menschen, die genussorientiert sind, ja, die auf sich selbst schauen, Bauchnabel schauen, nicht auf andere, wo kann ich anderen helfen, sondern wie kann ich mir am besten dienen. Egoistisch. Und da lesen wir von einem Retter, von einem Heiland Gott, der nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern auf andere, wie er andere retten kann. Der Kontrast könnte wieder nicht größer sein. Und was gilt für die Gemeinde? Hochinteressant, es werden da 5 verschiedene Gruppen herausgegriffen. Es werden alte Männer und junge Männer angesprochen, es werden alte Frauen und junge Frauen angesprochen und es werden Knechte angesprochen. Das ist eigentlich das Äquivalent zu heute einem Menschen, der in einem Anstellungsverhältnis arbeitet. Und es werden spezifische Aspekte für diese 5 Gruppen dargelegt und es wird gezeigt, wie Menschen, die Gott herausgerettet hat, die der Heiland Jesus Christus herausgerettet hat, wie die durch die gesunde Lehre von den Ältesten geprägt gute Werke tun können, damit sie nicht egoistisch sind und auf sich selbst bezogen, sondern auf andere bezogen sind und in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, ja, einen Unterschied machen. Und da möchte ich jetzt, weil ich hier geschrieben habe, gute Werke 3-mal damit. Das möchte ich, das haben wir herausgearbeitet bei unserem Bibelstudienabend, möchte ich 3-mal euch dieses damit noch mitgeben. Da ist es in Kapitel 2, Vers 5, da sollen das und das und das gemacht werden, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und dann in Kapitel 2, Vers 8, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und dann in Kapitel 2, Vers 10, damit die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, geziert werde in allem. Durch die Handlungsweisen, geprägt von der gesunden Lehre, die zu guten Werken gehen, das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf Dritte und auf Menschen in der Gemeinde. Und das ist diese Leiter, die wir dargestellt haben. Diese Veränderungen, die auf persönlicher Ebene, auf Gemeindeebene und in Kapitel 3 werden wir noch sehen, auf gesellschaftlicher Ebene in Kreta damals vollzogen wurden, die sind nicht einfach ihr sollt euch ändern, ihr sollt das und das machen, eure Marotten, eure Eigenschaften, die sprichwörtlich sind, sollt ihr ablegen. Nein, ausgehend von der gesunden Lehre durch wahrhaftige Leiterschaft kommt es zu guten Werken durch gerettete Menschen und dadurch kommt es zu einer Veränderung auf persönlicher Ebene, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Das dritte Kapitel, da geht es um die bösen, wilden Tiere. Wenn man sich das Wort anschaut, das ist moralisch böse. Das sind einfach böse Menschen, ja, die es böse meinen, die destruktiv sind, zerstörerisch sind. Und was ich interessant gefunden habe, das gleiche Wort wird in der Offenbarung für den Antichristen verwendet. Dieses Tier, dieses Biest. Ja? Und wenn man sich das anschaut, wie ein Antichrist, genau das Gegenteil von dem, was der Christ sein soll, sind diese bösen, wilden Tiere. Und dieser Gegensatz wieder, die Güte, böse, wilde Tiere, die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes ist erschienen, um uns nicht aus Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes zu retten. Also auch wieder der Kontrast, der da ist zwischen dem Kretern und Gott. Und was soll die Gemeinde machen? Die soll nicht mehr böse und wild sein. Das ist in Kapitel 3, Vers 3, das lese ich auch noch vor, wo der Paulus schreibt, denn einst waren auch wir. Und er sagt, wir als der Paulus, der schreibt, plus der Timotheus, plus die Kreter, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also einst waren sie auch so, schreibt der Paulus und nimmt den Titus mit hinein, wie die Kreter sind. Aber jetzt durch die Güte und Menschenliebe dieses Rettergottes sind sie in einer Situation, wo sie der Gesellschaft dienen können, wo sie sich den Obrigkeiten unterordnen und versuchen, gute Staatsbürger zu sein in dem Kreta von damals. Das ist so ein ganz grober Raster von dem, wie der Titusbrief aufgebaut ist. Paulus nimmt ein Zitat eines eigenen Dichters und strukturiert die drei verschiedenen Laster, stellt sie einer Eigenschaft Gottes gegenüber und leitet davon verschiedene Handlungsanweisungen für die Gemeinde auf individueller Ebene, auf Gemeindeebene und auf Gesellschaftsebene ab. Überschreiben könnte man das Ganze: bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das Menschenmaterial, wenn man es so bezeichnen möchte, mit dem Gott Gemeinde gebaut hat in Kreta, das war jetzt nicht 1A. Aber Gott hat trotzdem Großartiges mit diesen Menschen machen können. Und man könnte dann als Untertitel sagen, wie Gott mit und durch charakterlich verbogenen Kretern arbeitet. Er schafft es durch das, dass er selber mit seinen Eigenschaften Vorbild ist, dass die Kreter angehalten werden. Das sind ja alles Leute von dort, die zu Ältesten werden, die diese Charaktereigenschaften haben, wahrhaftig zu sein und echt zu sein und lehrfähig zu sein. Aus diesem, sagen wir mal, Kreter-Pool wird herausgefischt und es werden, Gott arbeitet mit diesen charakterisch verbogenen Kretern und ändert sie und dann verwendet er diese veränderten Menschen, um die Gesellschaft auf dieser Insel zu verändern. Ist es nicht großartig? Und wie macht er das? Indem das Gott Vater, der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist zusammenarbeiten. Wo die Dreieinigkeit in diesem Kapitel, in diesen Kapiteln im ersten, im zweiten und im dritten Kapitel die verschiedenen Rollen einnehmen in den Personen dieser Dreieinigkeit, des dreieinigen Gottes und ihren Beitrag leisten, damit dieses ja Übernatürliche passiert, dass Menschen so verändert werden, dass sie individuell verändern, dass sie die Gemeinde verändern und die Gesellschaft verändern. Wir haben jetzt angefangen mit diesen Aspekten von der Schweiz und von Österreich. Und der Kurdin hat ganz am Anfang schon diese vielleicht etwas mit einem Schmunzeln vergesellschaftete Bemerkung gemacht. Was ist die Parallele zwischen Davos und Kreta? Und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Die könnt ihr euch überlegen, könnt ihr dann vielleicht zu Hause auch weiter überlegen. Was sind so vielleicht Stereotypen oder nachgesagte Eigenschaften, die andere über Davoser, über uns, ich sage jetzt uns, aussprechen? Ich höre das immer wieder, dass Davoser zum Beispiel etwas über die Zürcher sagen. Oder man sagt etwas über die Leute aus Bern oder aus dem Engadin. Aber was sagen die Leute über Davos? Und was sagen die Leute über dich? So Marotten, so Eigenschaften, die dir vielleicht ja, schon bewusst sind, aber vielleicht auch nicht ganz so bewusst, die vielleicht ein bisschen lustig gemeint sind, aber vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit in sich tragen. Und was sind vielleicht Eigenschaften, die, auch wenn sie unangenehm sind, so wie vom Epimenides hier gesagt, wie die Kreta, die so richtig krass sind, ne, dass man sagen muss, ja, es stimmt, ich bin nicht immer echt. Ich bin nicht immer wahrhaftig. Ich bin nicht immer auf andere fokussiert, sondern manchmal auch auf mich, auf meinen Genuss und ich bin egoistisch. Oder ich bin manchmal destruktiv. Und vielleicht sogar moralisch böse, dass ich jemanden etwas Böses will. Und das könnte man fortsetzen. Es gibt ja noch viele andere Aspekte, in denen man moralisch und charakterlich unzulänglich sein kann. Aber man könnte sich die Frage stellen, wo stehen wir als Gemeinde, als Davoser oder als Einzelpersonen und wo sind unsere Eigenschaften, die in dieser ersten Spalte sind? Und man könnte dann hergehen und sich überlegen, inwiefern unterscheidet sich das von einer göttlichen Eigenschaft? Ja, wir haben jetzt gesehen, der Gott, auf den man sich verlassen kann, der nicht lügt, der die Wahrheit ist und die Wahrheit ausspricht, der ein Gegenstück darstellt zu dieser Eigenschaft der Kreta. Und dann, was ist der Lösungsansatz? Nämlich, dass wir in unserem Leben im Prinzip die Charaktereigenschaften von Gott versuchen umzusetzen. Auf den verschiedenen Ebenen, individuell, auf Gemeindeebene und dann auf gesellschaftlicher Ebene über die Gemeinde hinaus. So könnte eine Anwendung dieses Titusbriefes jetzt ganz allgemein gesagt ausschauen. Und wir haben uns beim letzten, also diese Woche am Mittwoch, genau das vorgenommen. Wir sind in kleine Gruppen, 2, 3 Leute haben uns aufgeteilt und haben einen Aspekt rausgenommen, jeder für sich, und haben das, was ich jetzt versucht habe, hier darzustellen, versucht durchzudenken und durchzuexerzieren und uns vorzunehmen, was können wir konkret anwenden aus diesem Titusbrief. Ich komme zum Schluss. Was für eine großartige Botschaft hat dieser Titusbrief, auch wenn er schon lang her ist, dass er geschrieben wurde. Dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Er kann aus Menschen, die so überhaupt nicht als ja, Talente, man kennt es aus dem Sport, oder? Man sichtet Talente, aus dem könnte man was werden. Bei Gott ist es nicht so. Sondern er nimmt auch hoffnungslose Fälle und schafft es durch das Wirken vom Heiligen Geist, von Gott Sohn und Gott Vater, dass aus diesen hoffnungslosen Fällen oder aus Fällen, wo man eigentlich sich denkt, das kann ja nichts werden, hat er es geschafft, dass es damals bei den Kretern zu einer Erweckung auf dieser Insel gekommen ist und viele Gemeinden entstanden sind. Und wenn das damals so gewesen ist, dann kann Gott das auch heute tun. Mit dir, mit mir und mit uns. Und jetzt möchte ich gern noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für diesen großartigen Brief. Wir danken dir, dass er, auch wenn er schon wirklich einige Jahrhunderte alt ist, dass er so aktuell in unsere Zeit spricht, wo wir uns auch nicht sicher sein können, ob das, was wir hören, tatsächlich stimmt, wo es viele Vermutungen gibt, Fake News und viele Lügen und Deepfakes und was es nicht alles gibt. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du die Wahrheit bist. Danke, o Vater, dass du ein Gott bist, der nicht lügt. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der nicht faul ist, der im Sinne von auf sich selber bezogen ist, sondern dass du dich als Retter selbst hingegeben hast, dass du ein Heiland Gott bist und dass das uns motiviert, auch hinauszugehen und für andere zu leben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der gut ist, der eine Menschenliebe hat, die auch retten möchte und die für andere da sein will und nicht wild und zerstörerisch ist, antichristlich ist. Wir danken dir für diese großartige Aufstellung in diesem Brief, die uns so motiviert, ja auch uns als hoffnungslose Fälle eine Hoffnung zu geben, dass du etwas mit uns anfangen kannst und dass du Großes mit uns tun kannst, so wie es damals auch möglich war bei den Kretern. Und wir möchten dich bitten, dass wir ja diese Motivation aus dem Titusbrief mitnehmen und dass wir ja diese Aufforderung annehmen und versuchen, durch eine gesunde Lehre, durch ein Studium deines Wortes zu guten Werken zu kommen und dann auf der nächsten Ebene dann uns, aber auch in der Gemeinde und in der Gesellschaft eine Änderung zu bewirken. Amen.